Moin moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs Podcast. Heute machen wir mal was ganz anderes. Wir reden nicht über die aktuellen Geschehnisse. Ihr werdet heute kein Update bekommen, sondern wir kümmern uns um die Historie der Chiefs, um die Legenden, die Legends of Arrowhead. Und machen das ganz in der Tradition von Geschichten aus der Geschichte, die ihr vielleicht kennt. Werden wir, einer von uns, Marius und ich sind hier, wird einen Spieler vorstellen, eine Legende der Chiefs vorstellen. Und am Anfang weiß Marius nicht, wer es ist. Ich glaube, er wird relativ schnell drauf kommen. Ihr könnt ein bisschen mitraten, wenn ihr mit Augen zu den Podcast öffnen wird. Im Podcast-Namen steht es natürlich drin, aber so versuchen wir wirklich ein bisschen Informationen zu schaffen, Hintergründe zu geben zu Spielern, das heißt Legenden, die nicht mehr im Chiefs-Trikot auf dem Platz stehen, die idealerweise retired sind, von angefangen in den 60er Jahren bis hin, also 60 ist die Chiefs gegründet worden, aber davor gab es die Spieler ja auch schon, also wir würden dann auch die College-Geschichte mitnehmen, bis hin zu Spielern, die in den 90ern, 2000er gespielt haben, also dein Jamal Charles wird auch irgendwann dran kommen, Marius. Schön, dass du da bist.
Ja, moin Daniel, moin an euch da draußen, freue mich sehr auf die Folge, bin gespannt, wer denn den Auftakt macht bei den Legends of Arrowhead.
Genau, fangen wir gerne direkt an. Nach außen. Es ist wirklich ein erstes Mal. Wir testen mal, wie sich das anfühlt, wie das funktioniert. Uns ist ganz wichtig, dass wir gerade in der Offseason einfach ein bisschen die Historie der Chiefs auch mitnehmen. Und unsere Legende wurde geboren am 01.01.1967 in Miami, Florida. Na, Marius, hast du schon eine Ahnung?
Da ist ja ganz wenig hier geboren am 01.01.
Genau, seine Mutter, die hat eine sehr, sehr große Rolle eingenommen im Leben unserer Legende. Es gab eine Verhaftung, er ist ein bisschen auf den falschen Weg früh gekommen. Miami, gefährliches Pflaster und wurde verhaftet von der Polizei mit 14 Jahren. Und da hat die Mutter gesagt, so geht's nicht weiter, du gehst ins Gefängnis. Oder du gehst nicht ins Gefängnis, aber bevor du ins Gefängnis gehst, wirst du in eine ganz besondere Schule versetzt, und zwar in ein militärisches Bootcamp, das sogenannte Dade Marine Institute. Und für unsere Legende war das ein ganz, ganz wichtiger Moment, weil er da wirklich gelernt hat, sich an Regeln zu halten. Und unsere Legende hatte eine ganz große Leidenschaft, und das war Sport schon damals, aber nicht nur Football, sondern auch Basketball, Wrestling, Leichtathletik. Und dieses Dade Marine Institute hat ihn wirklich gewandelt, hat aus einem Person, die schon sehr, sehr viele Probleme mit dem Gesetz hatte, die auf dem Weg war, in die kriminelle Szene abzurutschen, dann doch wieder zum Sport zu kommen, sich dran zu halten und die Highschool abzuschließen, und zwar in South Miami. Und nach dieser Zeit, also so mit 15, nachdem er dann eine Zeit in diesem Bootcamp war, kam er zurück, hat als Running Back gespielt, hat als Tight End gespielt und wirklich war der Star seiner Schule, seines Schulbezirks, gegnerischer Defensiven zerstört. Und das war schon einfach eine besondere Zeit und besondere Nummern, die da aufs Tableau gebracht worden sind. Doch sein Highschool-Coach hat gesagt, nee, also ich sehe in dir keinen offensiven Spieler. Ich glaube, dein Potenzial auf der anderen Seite des Balls ist größer. Was wurde er? Outside Linebacker. Hast du jetzt schon eine Idee?
Ich habe eine Idee, möchte noch nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Persönlichkeit mit auch einer spannenden Biografie, vor allem welche Position er alle in der Highschool gespielt hat. Das ist auf jeden Fall tatsächlich eine außergewöhnliche.
Und er wurde dann direkt im Jahr danach in der Highschool ins Second Team des All-Dade County gewählt. Und eine ganz besondere Universität fand Interesse an unserer Legende, die University of Alabama. Crimson Tide, der damalige Head Coach Ray Perkins, kam relativ kurz nach der Legende Bear Bryant ins Amt, und der hat wirklich über 10, 15 Jahre lang da richtig viel gemacht. Vielleicht jetzt bekannt, Crimson Tide, Alabama mit Nick Saban als Coach. Das war sozusagen der große Vorgänger, der früher bei denen so stark war. Und schon damals, also wir sind, wie du fast denken kannst, in den 80er Jahren, das Stadion hatte damals schon über 100.000 Zuschauer, irre groß, unfassbare Stimmung, eine der ganz großen Universitäten, und Perkins war relativ jung, ist danach dann auch in die NFL gegangen, wurde Headcoach zum Beispiel bei den Buccaneers und hat eben in unserer Legende einen wirklich starken Spieler gesehen. Der hatte damals einen ganz großen Konkurrenten, weil das die Defense von Alabama hatte einen ganz großen Star, auch Linebacker, gleiche Position, und zwar Cornelius Bennett. Und als unser Spieler dazu kam, hat der wirklich Rekorde nach Rekorden aufgestellt. Und der fand das gar nicht geil, dass da ein neues Talent kommt. Und Bennett hat unserem Talent dann wirklich Probleme gemacht zu der Zeitpunkt, hat ihn genervt, hat ihm nicht nur gezeigt, dass er der Starter ist, sondern hat ihn wirklich gedemütigt im Training. Und unsere Legende war wirklich, also nicht nur Motivation, am Anfang sagt man, boah, das schaffe ich, und sondern hat dann wirklich überlegt, fast wie in so einem Film die Karriere abzubrechen, und hat dann, und wir haben vorhin schon über dieses Dayton Marine Institute gesprochen, hat dann eben seinen damaligen, ich glaube, Lehrer angesprochen, Nick Miller, und der hat ihn motiviert und gesagt, du solltest dir ein konkretes Ziel vornehmen, was du schaffst, und daran arbeitest du, und du ignorierst einfach alles drumherum, sondern du machst nur noch das, was da drauf steht. Und wenn ich diesen Zettel, den er dann damals geschrieben hat, jetzt vorlese, dann wird der Name bekannt. Also du darfst jetzt gerne einmal raten, Marius.
Ich würde sagen, das ist die Nummer 58 der Chiefs. Ein legendärer Spieler, leider viel zu früh von uns gegangen. Darauf kommst du sicher noch zu sprechen. Aber ja, es ist natürlich, es kann nur einen geben, unseren Legendary Derek Thomas.
Ganz genau so ist es. Ich glaube, einer der ganz großen Namen der Chiefs. Und der hat damals auf seinen Zettel geschrieben, und es fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie so ein Film, hat er geschrieben: I, Derek Thomas, promise when I graduate from the University of Alabama, Cornelius Bennett's name will be not on any record books. Also wirklich gesagt, den lösche ich aus. Kein Rekord, den dieser Mann aktuell hatte. Das war zu der Zeit der beste Defender der Universität. Super bekannt, hatte unfassbar viele Rekorde. Und an dem Tag hat er gesagt, ich habe ein Ziel in dieser Universität. Ich zerstöre den und ich nehme ihn raus aus allen Record Books. Und das hat er als Motivation genommen. Und im zweiten Jahr an der University of Alabama ist Derek Thomas dann wirklich durchgestartet. Zum ersten Mal durfte er starten. Da war Bennett verletzt am 27. August 1986. Gegen die Ohio State Buckeyes. Und das ist wirklich so ein, also 27. August sagt schon, das ist vor der normalen College-Saison, das ist so ein Preseason-Highlight, nennt sich Chase Kickoff Classic, so ein, ja, wie so ein Preseason-Start-Game, wie das All-Star oder Hall-of-Fame-Game, was wir in der NFL haben. Zwei Top-Teams und die Crimson Tide haben 16-10 geführt, 8 Sekunden noch auf der Game-Clock, und hat der Defensive Coordinator die Idee oder der Versuch, Derek Thomas eben auch in der Coverage einzusetzen, also typischer Coverage-Linebacker. Ein bisschen das, was wir jetzt mit Drew Tranquil auch bei den Chiefs bekommen haben, der wirklich auch mitlaufen kann, weil Derek Thomas war so schnell, dass er das hinkriegen kann, hat an ihn geglaubt, und Derek Thomas ist mitgelaufen, war schnell genug und hat dann gegen den späteren NFL-Receiver, der in die Hall of Fame gekommen ist, Chris Carter, mitgehalten, aber leider war er zu schnell. Er hat beim ersten Mal direkt zu früh getackelt, gab dann eine Pass-Interference, war natürlich unglücklich, weil damit noch eine Chance gibt für den Gegner, dichter an einem Ziel jetzt noch einen Touchdown zu machen. Also gab es noch ein zweites Play und es ist genau das Gleiche passiert. Das ist wirklich eine startende College-Karriere, so schlimm wie es nur geht. Derek Thomas hat wieder zu früh getackelt, bevor der Ball da war, wieder eine Pass-Interference, und der Coach, der Defensive Coach, hat ihn rausgenommen und gesagt, so geht's nicht. Sie haben gewonnen, also im letzten Spiel haben die Buckeyes es nicht geschafft zu gewinnen, haben das traditionell verloren, aber da war dann schon die Diskussion, Derek Thomas, ist der überhaupt reif für die Liga? Der ist zwar schnell, der ist athletisch, der ist unglaublich heftig, aber der hat scheinbar kein Gefühl dafür, wie das Spiel läuft, und fand das schwierig, und da hat sich damals der DC, der Defensive Coordinator Joe Kynes, für Derek Thomas eingesetzt und hat gesagt, dass es gar nicht nur sein Fehler war, sondern er eigentlich total gut mitgekommen ist, aber ein bisschen alleingelassen worden ist, und dass mit so einem Top-Receiver in der Coverage mitzuhalten als Linebacker ist unfassbar. Und hat auf ihn gesetzt, die Woche später ihn wieder eingesetzt, und da hat er dann direkt einen Punt geblockt am Anfang des Spiels, den in die Endzone gelaufen, das kennt man auch in allen Highlights von Derek Thomas drinne. Und der ist in der Lage gewesen, ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Fähigkeit von Derek Thomas, der konnte Niederlagen unglaublich schnell abhaken und weitermachen und direkt Gas geben und am Ende gewinnen. Er hat sich den Startplatz von Bennett in der Saison geholt. Alabama ist bis in ein Bowl-Game, in den Sun Bowl gekommen, hat gegen die Washington Huskies gewonnen, und da war so ein bisschen das erste Mal Derek Thomas, okay, das könnte was werden. Und Also im ersten Jahr war wirklich immer hinter, hat keine wirklich Chance bekommen. Im zweiten Jahr hat er sich den Startingplatz geholt. Und im dritten Jahr gab es einen neuen Coach. Also sein damaliger Coach ist, wie schon gesagt, Perkins in die NFL gewechselt. Curry war der neue Coach und der war unfassbar viel strenger. Und das ist ganz interessant, weil der ist direkt mit Derek Thomas aneinander geraten, weil die Polizei zum Trainingsgelände kam und Derek Thomas verhaften wollte. Der hatte in der Zeit über 15 Strafzettel, ich glaube 18 geholt und haben gesagt, so, das geht nicht. Du musst jetzt hier mal loslegen. Und das haben dann die Alabama verhindert, haben geschafft, dass er da rauskam, aber er musste denen versichern, erstmal kein Auto mehr zu fahren. Also auch das ist eine schöne Geschichte. Also ganz sauber war nicht. Wir erfahren hinterher auch nochmal ein bisschen mehr über sein Liebesleben. Auch das war etwas chaotisch schon in der Zeit. Aber auf dem Platz war dieser neue Coach, der sehr viel strenger war, für ihn wirklich ein Segen, weil er wirklich sich an den Riemen reißen musste und wirklich viel, viel stärker geworden ist. Also diese dritte College-Saison von Derek Thomas, das ist unfassbar. Also der hat 18 Sacks in einer Saison aufgestellt, 7 Fumbles geforced, alles Rekorde, die immer noch stehen. Und in seinem Senior-Jahr hat er das eben nochmal verbessert. 27 Sacks in einer Saison, das ist weiterhin College-Rekord. Also das ist immer noch der Rekord. Kein einziger Defensivspieler hat so viele Sacks in einer Saison gesammelt wie Derek Thomas in seiner Senior-Saison im College. Und zum Beispiel gegen Penn State hat er eigentlich alleine gewonnen, 3 Sacks. Die gegnerische Offensive wusste gar nicht mehr, was sie machen soll. Die sind nur weggerannt, haben 3 Punkte insgesamt hingekriegt. Und der CBS-Kommentator Brent Musburger sagte damals, "Folks, this is the greatest individual defensive effort I have ever witnessed." Also der war ein unfassbarer Star. Am Ende im College war klar, das ist ein Topstar, der in die NFL gehen muss. Der hat wirklich unfassbare 6 Tackles for Loss dann nochmal erreicht in einem Spiel. Also 6 Tackles for Loss in einem Spiel, das entscheidet ein Match mehr oder weniger auch. Und hat dann insgesamt in seiner Karriere bei Alabama 68 Career Tackle for Loss, 39 allein in seinem letzten Jahr, 52 Career Sacks, 27 Sacks als Senior, 5 geblockte Kicks, 7 Forced Fumbles in einer Saison. Und die Statistik fand ich eigentlich sensationell. Wenn Derek Thomas auf dem Platz war, schafften gegnerische Running Backs nur 2,6 Yards. Wenn er nicht drauf gewesen ist, 3,4. Also da muss man sich überlegen, das ist 0,8 Yards im Schnitt. Und das ist eben, wenn man es mal durchrechnet, 3x 2,6, da bist du noch knackig unter 10 Yards. 3x 3,4 bist du drüber. Das ist der Unterschied, ob jemand einen First Down schafft oder es nicht schafft. Und das zeigt eigentlich die Rolle und die Wichtigkeit, die er bei Alabama hatte. Und er hat's hingekriegt. Also seine Aufgabe, den Zettel, den er da geschrieben hat, den hat er genau so hingekriegt. Am Ende hatte Bennett keinen einzigen Rekord mehr bei den Crimson Tide. Es gibt keinen Rekordbüchern im College bei Alabama, in denen Bennett noch irgendeinen Rekord hält. Da steht überall Derek Thomas oder dann eben jetzt vielleicht auch andere Leute. Aber zu dem Zeitpunkt hatte der wirklich alles rausgenommen.
Wahnsinnsspieler, absolut. Schon zu diesem Zeitpunkt ein Rohdiamant und dann sollte es ja weitergehen.
Genau. Wie tief warst du drin? Wie viel wusstest du schon über die College-Zeit?
Na, ich wusste schon, dass er im College auf jeden Fall eine Achse war mit der besten Abwehrreihe im College mit Bennett und McCanns quasi in Alabama, dass er auch relativ viele Rekorde hatte. Ich wusste nicht, dass er wirklich dem Kollegen keinen einzigen mehr übrig gelassen hat. Das war tatsächlich etwas, was jetzt neu für mich war. Aber dass er auch ja nicht der einfachste Charakter war. Also das so Nebenkriegsschauplätze waren doch auch Teil seines Lebens und das ging ja auch im Prinzip so weiter. Aber man hat schon im College gesehen, was da für ein Potenzial ist. Und für mich war dann, also wenn man sich dann die spätere Zeit anschaut, einfach klar, das ist ein First-Round-Pick, ganz klar.
Lieber ein First-Round-Pick. Also ich glaube, 1989 konnten die Chiefs so ein bisschen das Glück, dass sie schon irgendwie eher eine Lachnummer der Liga war. Also seit dem ersten Super Bowl, wissen wir alle, 1969, 1970, haben die einfach nichts mehr hingekriegt. Also es ist wirklich eine Tragödie, wie die Chiefs in den 70er Jahren danach, in den 80er Jahren gespielt haben. Wirklich immer sehr, sehr negativ. Und eigentlich am Ende der AFC West, was jetzt wirklich gedreht zu dem, wie es in den letzten Jahren bei uns war. Und sie haben dann den Headcoach Marty Schottenheimer verpflichtet. Und einer seiner ersten Moves zusammen mit dem GM Carl Peterson ist wirklich an Position 4 im Draft Derek Thomas zu verpflichten. Weißt du, welche Spieler vor Derek Thomas verpflichtet worden sind?
Nein.
Erste Nummer, Troy Aikman, Quarterback. Zweiter, den wirst du nicht kennen, weil der völliger Bust, Tony Mandarich, völlig verloren gegangen. Dritter war der Running Back Barry Sanders, auch nicht so ganz unbekannt.
dann, nicht unbekannt.
Und dann kommt Derek Thomas und der nächste ist Deion Sanders an 5. Also wenn man überlegt, was das für Spielerqualitäten in einem Draft sind, das ist schon, ganz ordentlich. Also glaube ich einer der besten Top-10-Drafts, die man es überhaupt so gibt. Und Derek Thomas hat die Nummer 58 rausgekommen. Ich habe wirklich recherchiert, wieso die 58, was der Hintergrund da ist. Keine Ahnung, ich habe es nicht rausfinden können. Also bei anderen Spielern, Patrick Mahomes zum Beispiel, da weiß man, dass er 5 im College hat dann, weil er an Position 10 gepickt worden ist, 10 plus 5, die 15 genommen. Bei Derek Thomas konnte ich nicht rausfinden. Vielleicht war sie einfach nur verfügbar, die Geschichte, ganz langweilig. Aber nicht gar nicht so einfach. In der ersten Saison gewannen die Chiefs mit Derek Thomas und da war schon echt ganz ordentlich. Plötzlich 8 Spiele, die Saison davor waren es noch 4, also verdoppelt. Er hat in seiner Rookie-Saison 10 Sacks, 75 Tackles und wurde eben zum AP Defensive Rookie of the Year und in den Pro Bowl gewählt. Für so ein Rookie ja schon ganz, ganz ordentlich. Genau, und für Derek Thomas war einfach, glaube ich, Marty Schottenheimer der perfekte Coach am Anfang. Der hat diesen typischen Marty Ball gespielt. Ich weiß nicht, kennst du den Marty Ball? Nicht nur nicken, das hört man nicht. Erzähl mir mal, was du über den Marty Ball weißt.
Das würde jetzt zu weit führen. Kannst du es kurz
sagen? Das ist eben eigentlich eine Strategie, die eine sehr konservative Offensive sieht, da können wir gleich mal drauf gehen, und eine unfassbar aggressive, unangenehme Defense. Und da war in dieser Defense war am Ende Derek Thomas der perfekte Spieler. Die Offensivstrategie ist wirklich, und ganz kurz gefasst, eigentlich zusammenzufassen, indem man immer das Gleiche macht. Run, Pass, Punt. Also am Ende geht's immer so, First Down ist ein Run, Second Down ist ein Run und dann guckt man eben, dass man mit einem Third Down mit einem kurzen Pass versucht, in irgendeiner Form dieses First Down zu schaffen. Sehr konservativ, kein Risiko eingehen, keinen Ball verlieren, keine Interception bekommen und wenn das nicht geklappt hat, puntet man eben. Oder man fängt eben wieder von vorne mit Run, Pass an. Also das ist mehr oder weniger die Offensivstrategie von Marty Schottenheimer. Die kann man kritisieren, die hat auch nicht so richtig zum Erfolg geführt, zumindest nicht in der Offseason, in der normalen Saison dann schon. Aber ich glaube, das Spannende an diesem Marty Ball war eben eine unfassbar aggressive Defensive zu haben mit Leuten, die unglaublich Druck gemacht haben. Das war eine Zeit, wo der Ball ja auch nicht so viel geworfen worden ist. Aber was da an Tackle for Loss und Sacks reingeholt worden sind. Also die Chiefs waren schon ein unfassbar unangenehmes Team in den 90ern. Die wolltest du nicht spielen. Gerade wegen Derek Thomas. Der war schon eine Wucht. Und daneben Daniel Smith, auch Defensive End. Auf der anderen Seite des Platzes, die haben schon Offensivreihen wirklich zerstört. Das kann man gar nicht anders sagen.
Ich glaube, man muss noch zwei Sachen ergänzen, dass dieser Marty Ball heutzutage keine Sekunde überleben würde. Also mit diesem Stil würdest du heute gnadenlos untergehen, weil im Prinzip weiß jeder, was kommt. Und das war ja auch damals schon der Fall. Aber sie konnten es nicht stoppen. Also es war quasi diese Attitude zu sagen, okay, ihr könnt uns vielleicht lesen, aber am Ende des Tages überrollen wir euch mit allem, was wir eben haben. Das führt natürlich auch zu einer gewissen Frustration, weil es klappt natürlich nicht immer, aber es ist eine gewisse Faszination, die dieses Ganze in sich trägt und so war das dann eben auch. Also im Prinzip teilweise mit wehenden Fahnen untergehen, aber dann trotzdem sein komplettes Herz auf den Platz lassen.
Genau, und ich glaube, das werden wir auf jeden Fall noch mal in einer anderen Folge mitnehmen. Marty Schottenheimer auf jeden Fall auch eine Legende der Chiefs, auch wenn ihm der ganz große Erfolg versagt geblieben ist, aber das wird eine andere Folge der Legends of Arrowhead sein. Ganz schön und, glaube ich, eine Nebengeschichte, die zu der Zeit ganz gut passt. In seinem zweiten Jahr spielte Derek Thomas in Deutschland, das erste Spiel, NFL-Preseason-Spiel in Berlin in Deutschland stattgefunden, gegen die Rams. Derek Thomas selbst hat, glaube ich, so gut wie keinen Snap gespielt, wurde geschont. So ein Star war dann damals in der Preseason seiner zweiten Saison schon. Aber, und das habe ich am Anfang ein bisschen weggenommen, weil dann wäre es zu klar gewesen, er wurde ausgezeichnet für die Leistung seines Vaters. Auch das wieder so ganz typisch nach Deutschland gekommen, hat einen Orden bekommen oder den Orden seines Vaters bekommen mit Militärparade und dann eine Medaille. Übergabe, auch das ist ganz interessant. Sein Vater ist im Vietnamkrieg gefallen, hieß Robert James, war aktiver B-52-Pilot, also wirklich von diesen riesigen Bombern ein Pilot und wurde scheinbar in Nordvietnam vom Himmel geholt. Erst als Missing in Action jahrelang gegolten und dann irgendwann Killed in Action deklariert. Das ist dann der, obwohl es keine Leiche gibt. Der Todesstatus steht auf dieser großen Wand der Vietnam-Veteranen, die gefallen sind in Washington auch. Also da ist ganz, ganz viel Ganz, ganz viel Tragödie auch dabei. Er wurde aufgewachsen von seiner Mutter Edith Morgan und der Großmutter Annie Adams. Und das haben wir vorhin schon gehört, nicht ganz ohne Zwischenfälle. Also auch das ist, glaube ich, ein Grund, wieso der so Schwierigkeiten hatte überhaupt mit ganz vielen Gesetzesthemen und so weiter. Derek Thomas hatte wenig väterliche Erziehung. Also es war mit 5 Jahren schon. Das glaube ich, so eine Geschichte, die nebenbei da ist. Das ist sehr verbunden mit diesem Deutschlandspiel. Da gibt es wirklich sehr beeindruckende Fotos die könnt ihr auch bei uns im Newsletter-Blog finden, verlinken wir hier in den Shownotes. Aber die Saison, die in Deutschland begonnen ist, die war, glaube ich, die Saison, die aus Derek Thomas einen vom Talent wirklich zum Superstar gemacht hat. Der hat mit 20 Sacks nicht nur die Chiefs angeführt, sondern auch die NFL. Seine zweite Saison, die Chiefs gewinnen direkt 11 Spiele, sind zum zweiten Mal, das muss man sich vorstellen, sie sind zum zweiten Mal in ihrer Karriere in der NFL, die Chiefs, in den Playoffs. Das letzte Mal war 1969, 1970, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Also das war die Rolle, die Derek Thomas gemacht hat. Der war der klare Star zu der Zeit. Andere Namen, die dann kurz danach kommen, waren noch nicht da. Und ich glaube, das größte Highlight-Spiel, was es da gab, war am 11.11.1990. Weißt du, gegen wen sie da gespielt haben, Marius?
Es müsste Woche 10 sein. War das so?
Gegen die Seahawks.
Gegen die Seahawks, ja. Mit einem absoluten Rekord.
Genau, in einem Spiel 7 Sacks, immer noch NFL-Rekord. Also auch das in seiner zweiten Saison einen absoluten NFL-Rekord gemacht. Das Spiel fühlte sich für ihn trotzdem grauenhaft an. Im letzten Play hatte er eigentlich die Chance, Sack Nummer 8 hinzustellen. Ist so ein bisschen an dem Quarterback vorbeigeflogen. Der hieß Dave Creek, auch nicht ganz ganz unbekannt. Im Prinzip war Derek Thomas zu schnell, um ihn zu tackeln. Also er ist wirklich so an ihm vorbeigerauscht und man dachte so, ey, der hat ihn doch eigentlich, und dann flog er vorbei. Nur Sekunden später warf der wirklich im letzten Play des Spiels den Game-Winning-Touchdown, die Chiefs verloren, und der Rekord fühlte sich für ihn so ein bisschen böse an. Also er hat direkt danach gesagt, das war irgendwie eine Niederlage, egal was für ein Rekord ich aufgestellt habe, ich möchte gewinnen. Insgesamt der einzige Touchdown der Chiefs an dem Abend war auch ein Forced Fumble und Sack von Thomas gewesen. Also am Ende war der wirklich, da haben wir genau diese Marty Ball Offense, die nicht so richtig viel zustande gebracht hat. Die Defense hat die Spiele teilweise gewonnen, und am Ende war er nur so Zentimeter vorbei am Sieg gewesen, hat leider nicht funktioniert. Trotzdem, das Team, die Chiefs waren ein unfassbar starkes Team in der Regular Season, haben auch da wieder ganz klar in die Playoffs gekommen, aber dort eigentlich immer direkt verloren. Und weißt du, was der Move des GM der Chiefs zu dem Zeitpunkt war, Marius? Der hat sich eine Quarterback-Legende besorgt, mit dem Namen Joe Montana. Und einen Top-Running-Back von den Raiders, Marcus Allen. Und mit den beiden Stars in der Offensive sollte alles anders werden. Und es stimmte auch. Sie haben Playoff-Spiele gewonnen. Sie haben im Jahr 1994, in der Saison 93-94, aber ein sehr, sehr bitteres Spiel gegen die Buffalo Bills verloren. Also auch schon damals Buffalo Bills gegen Kansas City Chiefs. Ein riesengroßes Team, AFC Championship Game. Und das war bitter, weil das war so nochmal ein Zeichen, kurz vor dem Super Bowl dann wirklich klar gestoppt zu werden. Die Bills, für die, glaube ich, die tragischste Zeit überhaupt in ihrer NFL-Karriere oder Historie, am Ende, glaube ich, 3 oder 4 Mal, ich glaube 4 Mal sogar in Folge, den Super Bowl verloren. Also wirklich krass bitter, das war ein starkes Team damals. Und für Montana, der war dann wirklich nur 2 Jahre in Kansas City, ist dann in Rente gegangen. Auch die ganz großen Erfolge hat er auch nicht geschafft. Er hat gezeigt, man kann mit Kansas City, mit den Chiefs Playoff-Spiele gewinnen, aber in den Super Bowl hat er es leider nicht mehr geschafft. Da hat auch seine Aura dann nicht gereicht. Und das war so eine typische Zeit für Derek Thomas in den 90ern. Unfassbar starke Spiele in der Regular Season, unglaublich viele Spiele gewonnen und dann am Ende in den Playoffs ein bisschen enttäuscht. Also die Leistungen, die Derek Thomas in der Zeit gemacht hat, sind einfach unfassbar. Also er hat zum Beispiel John Elway in seiner Karriere die meisten Sacks, 17, zugefügt. Und auch so ein Raiders-Quarterback, Jeff George, wird sich, glaube ich, bis heute an Thomas erinnern. Der hat ihn gleich 6-mal 98 gesackt hatte in den ganzen 90ern mit 116,5 Sacks die meisten aller Spieler. Also ist da wirklich völlig zu Recht im Hall of Fame All-Decade-Team. Aber am Ende blieben Derek Thomas, und das ist ja so ein bisschen das Problem, sag ich mal, vor Patrick Mahomes. Alle Spieler, die da stark waren, hatten eigentlich immer damit zu kämpfen, dass die Teams, in denen sie waren, spätestens in den Playoffs eigentlich nichts mehr gerissen hat. Wenn man sich die Karriere von Derek Thomas anguckt, 9 Pro Bowls, 27 Spiele mit mehreren Sacks, 444 Quarterback Pressures, 45 Forced Fumbles, 19 Fumble Recoveries, 4 Defensiv-Touchdowns, 3 Safeties und eben, weil er eben in der ersten Saison 1989 noch gespielt hat, 126,5 Sacks. Und ich glaube, dass Derek Thomas nicht nur durch seine spielerische Qualität irgendwie so eine große Legende geworden ist, sondern der war ein unfassbarer Held auch neben dem Platz. Also so Charity-Themen waren ihm super wichtig, auch weil sein Vater so früh gestorben ist, zusammen mit Neil Smith, was so ein bisschen sein bester Freund war und wahrscheinlich sein kogenialer Partner auf dem Feld. Der hatte den Nickname Sack Monster, hat er die Third and Long Foundation gegründet, und da geht's um die Analphabetisierung von Kindern, Kindernot zu unterstützen. Und Derek Thomas hat auch während der Saison gefühlt jeden Samstag mit Kindern Bücher gelesen und ist dann wirklich zu denen hingefahren nach dem Training, nach der Vorbereitung, und hat eben noch ein paar Stunden mit denen gelesen und hat völlig zu Recht dann auch 1993, also relativ früh in seiner Karriere, noch den NFL Man of the Year Award bekommen. Also der war wirklich auch eine Legende neben dem Platz. Ja, und du hast vorhin schon angemerkt, ich glaube, dass das Bittere, und das hat auch dazu gesorgt, dass der wirklich nochmal einen anderen Ruf bekommen hat, ist eben ein Unfall im Jahr 1999, beziehungsweise Anfang 2000. Die Chiefs haben die Playoffs verloren. Derek Thomas hatte trotzdem Lust, zum NFC Championship Game zwischen den St. Louis Rams damals und den Tampa Bay Buccaneers zu fahren nach St. Louis. Und also die Fahrt ist ja gar nicht so lang, aber er wollte fliegen, ist mit dem Auto zum Flughafen gefahren. Er hatte eine Marotte, und die war eigentlich, dass er immer wirklich on time in der letzten Sekunde kam, sich immer Zeit gelassen hat und dann eben auch sehr schnell gefahren ist. Die Straßen waren mit Eis und Schnee bedeckt, es war ein Schneesturm an dem Abend, und er fuhr mit 70 Miles per Hour, hat man hinterher rausgefunden, mit seinem Chevy Suburban auf der Interstate 435, auf der fährt man immer noch, wenn man alten Flughafen fährt. Es gibt jetzt seit ein paar Wochen einen neuen Flughafen in Kansas City, und da hat er die Kontrolle über das Auto verloren. Es überschlug sich mehrfach. Weder er noch sein Mitfahrer war. Hat den Gurt benutzt, war angeschnallt. Thomas überlegte, aber eigentlich nur, weil er eben so ein unfassbarer Athlet war. Also der war sich das Genick gebrochen, war von der Brust nach unten gelähmt, querschnittsgelähmt. Sein Mitfahrer war direkt tot. Und am Ende eine völlige Tragödie. Derek Thomas hat sich dann relativ schnell, also überlebt, querschnittsgelähmt, hat sich dann in seine Heimat nach Miami verlegen lassen und hat dann so ähnlich wie im College gesagt, ich habe das Ziel, wieder laufen zu können. Obwohl die Chancen gering war, die Ärzte gesagt haben, das ist eigentlich unmöglich, hat er gesagt, scheiß drauf, ich schaff das. Da auch im ersten Moment so, dass das dann eine Chance gab, geringe Chance, aber er wollte eben ganz klar zeigen, dass er da wieder reinkam, hat erste Verbesserungen gezeigt, hat wirklich super viel Kraft aufgewendet, und knapp 2 Wochen später, wo man so das Gefühl hat, es könnte wirklich möglich sein, dass es eben wieder besser geht, da hatte er einen Unfall, wollte vom Bett in den Rollstuhl wechseln, kippte plötzlich um, erlitt einen Herzinfarkt. Später hat man herausgefunden, dass es eine Lungenembolie mit Blutgerinnsel war und er dann in den Armen seiner Mutter gestorben ist. Das war, glaube ich, eine der größten Tragödien. Da gibt es einige, aber eine der größten Tragödien in der Chiefs-Geschichte. Wirklich extrem, extrem bitter. Und was dann eben wirklich passiert ist, dass die Chiefs-Fans wirklich sofort zum Stadion ins Arrowhead, in das größte Theater, in dem Derek Thomas gespielt hat, gefahren ist und da eben Blumen hingelegt haben. Später wurde er aufgebahrt im Stadion und durfte dann, oder durften die Fans ihn ein letztes Mal sich von ihm verabschieden, da einmal durchlaufen. Das war wirklich eine absurde, absurde Geschichte. Wie hast du das damals mitbekommen, Marius? Warst du damals schon in der Nähe der Chiefs?
Das fing gerade so an, aber ich habe das dann natürlich erst, als man sich mit legendären Spielern auseinandergesetzt hat, dann eben mitbekommen, auch nachgelesen und dann auch da tatsächlich ein paar Bilder gesehen von diesen ganzen Trauerfeiern und so weiter. Das ist schon, vor allem wenn man sich einfach anschaut, was für ein unfassbarer Athlet war, und mit 33 so früh zu gehen, das ist tatsächlich eine absolute Tragödie. Was hätte dieser Mann für eine Karriere noch haben können, die ja schon unfassbar war, Hall of Fame würdig und auch zu Recht ja von den Chiefs posthum gewürdigt worden, aber trotzdem viel zu früh zu Ende gegangen. Und das einfach nur, weil man nicht angeschnallt war, das zeigt einfach auch nochmal die Wichtigkeit, warum so Sicherheitsgurte in so Autos sind und warum man auch auf regennasser Fahrbahn oder auch bei Eis und Schnee nicht unbedingt die Geschwindigkeit überschätzen sollte und vor allem auch die eigenen Fahrkünste an der Stelle.
Definitiv. Also ich glaube, dieser Respekt vor Derek Thomas hat sich da einfach unfassbar nochmal gezeigt. Also zum Beispiel Al Davis, der Owner der Raiders, besuchte Thomas im Krankenhaus und hat dann später auch für die Familie die Beerdigung bezahlt. Also auch da sieht man, Derek Thomas war eben mehr als nur ein Spieler, mehr als nur ein Rivale. Der war wirklich unfassbar, was der geleistet hat. Wurde dann eben auch sehr geehrt. Also sein Mitspieler hat die Stiftung weitergeführt. Die existiert immer noch, die ist immer noch im Raum Kansas City aktiv, kämpft gegen Analphabetismus in Kindergärten, in Schulen. 2009 wurde Derek Thomas posthum in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Sein Sohn Darian, einer seiner Söhne, nahm die Auszeichnung an. Die Nummer 58 wird nicht mehr vergeben. Ich war im Arrowhead Stadium. Ich glaube, neben der 15 von Patrick Mahomes ist die 58 da noch immer so unfassbar präsent. Also da gibt es einfach unglaublich viele Fans, die die Nummer tragen, die da weiterhin zeigen, wie wichtig Derek Thomas für diese Franchise war. Der hat denen Hoffnung gegeben, dass es eben besser geht als das, was dann eben 20 Jahre lang passiert ist. Und in den 90er Jahren waren die Chiefs wirklich wieder jemand, also ja, in jedem Jahr Favorit auch in den Super Bowl zu kommen, weiter nach vorne zu kommen. Sie haben das nie geschafft. Das ist ein bisschen das, was hängen bleibt. Aber das lag eben am wenigsten an Derek Thomas. Genau, später wurde er eben auch noch in die College Hall of Fame aufgenommen 2014 und in Alabama wurde er 2018 zum besten Spieler der College-Geschichte gewählt. Also auch das, also einfach Auszeichnungen, die zeigen, wie unfassbar gut der war. Hast du, wenn du so zusammenfasst, was war Derek Thomas für dich? Wieso war der so besonders aus deiner Sicht, Marius?
Ich finde, er ist ja nach wie vor immer noch All-Time-Leader bei den Chiefs in Sachen Sacks, Safeties, Forced Fumbles, Fumble Recoveries und Defensive Touchdowns. Also das zeigt einfach nochmal, was der hinterlassen hat in so einer Zeit von 89 bis 99. Und das ist einfach unfassbar. Also natürlich, die Mannschaft, in der oder die Teams, in der er gespielt hat, die haben es nie zum großen Traum geschafft. Das, was die Chiefs jetzt schon wieder mal wiederholen konnten innerhalb kürzester Zeit, das ist ihm total verwehrt geblieben. Und auch da waren super viele Starspieler in der Zeit dabei. Da sind auch super viele dazugekommen. Aber trotzdem, es ist ihm eben verwehrt geblieben, der ganz große Erfolg. Aber er hat trotzdem eine unfassbare Karriere hingelegt. Und auch das zeigt eben alleine, dass er immer noch mit seiner Nummer überall präsent ist. Ich glaube, sein Jersey ist auch einer der wenigen mit Tony Gonzalez, die man in Deutschland auch noch kaufen kann, ohne Probleme. Also wenn man Derek Thomas als Jersey, zumindest nicht als klassisches Original, sondern eben natürlich als Legend Jersey oder sonst wie, dann findet man die 58, auch hier in Deutschland. Das heißt, es ist tatsächlich eine Persönlichkeit jenseits der aktuellen Mannschaft, die es einfach immer noch präsent im Chiefs Kingdom. Und das finde ich, das ist so faszinierend. Und jede, die sich mit den Chiefs auseinandersetzt, wird unweigerlich an Derek Thomas vorbeikommen und an seiner Legacy. Und die ist einfach unfassbar. Und ich finde es immer, wenn ich über ihn spreche und man immer danach seinen tragischen Tod nochmal so Revue passieren lässt, weil er einfach so unfassbar sinnlos war, dann denke ich mir jedes Mal, mein Gott, dieser Mann hätte noch so viel mehr in seiner Karriere erreichen können. Da war noch so viel mehr drin, trotz dessen, dass er einfach unfassbar viel erreicht hat in seiner Karriere.
Das stimmt. Also ich nur mal, für mich waren so vier Punkte, die mich so da unterstützt haben, dass er einfach ein extrem besonderer, vielleicht vor Patrick Mahomes der wichtigste Spieler der Chiefs seit dieser Meistermannschaft in den Anfang der 70er war. Er hat eben wirklich diesen Glanz zurückgebracht. Plötzlich waren die Chiefs wieder was. Du konntest stolz sein, ein Chiefs-Fan zu sein, weil Derek Thomas eine so unfassbare Qualität hatte, weil der so viel aus diesem Franchise gemacht hat und eben nicht nur einfach besser war als die anderen, sondern eben auch die Spieler um sich herum besser gemacht hat. Und der hat ja eben alles gemacht. Der hat Quarterbacks gesackt, der hat Fumbles erzwungen, der hat Safeties reingeholt, Tackles. hat Coverage von Receivern übernommen, der konnte einfach fast alles auf dem Feld in der Defensive machen und das ist völlig absurd. Und das hat eben dazu geführt, und das ist der zweite Punkt, dass sich Offensive Coordinator wirklich neue Strategien überlegen mussten, wie sie den Pass Rush stoppen, weil Thomas eben plötzlich nicht nur immer der harte Junge war, der dann völlig mit ganz viel Druck, dem typischen Bull Rush, die Leute umgelaufen hat, denn der war athletisch, der war schnell, der war teilweise technisch überlegen, hatte gute Hände, und das hat plötzlich die Anforderung, gerade so in der Offensive Line an Tackle, eben völlig verändert, weil der so schnell war, dass er für ganz außen dann durchgezogen ist und die Quarterbacks sich geholt hat. Und ich glaube, das hat wirklich dazu geführt, dass diese Offensive Line in den 90ern relevanter war. Das hat wirklich eine Veränderung, die nur durch Derek Thomas passiert ist. Und das zeigt immer so die Relevanz von Spielern, wenn sie das Spiel verändern. Und was anderes, und auch das sah man bei ihm schon im College, das hat auch kein anderer Spieler in der Art und Weise so krass gemacht, der wollte eigentlich nie den Sack, sondern der Sack war nett. Was er wollte, war der Fumble. Und gerade wenn er so von hinten aus der Blindside auf einen Quarterback zugelaufen ist, dann hat er, das passt sehr gut zu den Chiefs, immer so die Tomahawk-Bewegung gemacht, so von oben richtig versucht, den Ball runterzuschlagen und aus den Händen zu schlagen, um eben einen Forced Fumble zu erzwingen. Und das hat er wirklich durchgängig gemacht. Er war der erste Spieler, der diesen Move so ganz krass perfektioniert hat, sehen wir eben, oder haben wir letzte Saison bei Frank Clark auch ganz oft gesehen, der kommt dann von oben und versucht sozusagen nicht nur zu sacken, sondern eben auch den Ball rauszuknallen. Das hat Derek Thomas erfunden in der Art und Weise und in der Perfektion und ist da eben jemand, der eben da eben sehr viel mehr als nur einen Sack rausgeholt hat, sondern die Defensive auch zu Punkten geführt hat. Und das andere, glaube ich, dass Derek Thomas dafür gesorgt hat, dass das Arrowhead Stadium gefürchtet war. Und davor war das eben ein Stadion wie jedes andere. Aber gerade in den 90er Jahren wollte da keiner spielen. Keine Defensive war so unangenehm zu spielen und war so dominant. In der Dekade stand das Team bei 102-58 und hatte, und das muss man einfach ganz klar festhalten, mehr Playoff-Auftritte als jedes andere Franchise. Es gab kein besseres Regular-Season-Team in den 90ern als die Chiefs. Und das kann man ganz festhalten. Eigentlich waren die Chiefs eine Dynasty in der Zeit. Es fehlten einfach nur die unglaublichen Playoff-Runs und die Super Bowl-Siege. Und das zeigt einfach, was Derek Thomas eigentlich geleistet hat in der Zeit. Weil ja, da gab es mal Montana und da gab es mal ein paar andere Spieler. Aber so krass war der durchschnittliche Quarter-Tiefe und die Superstars bei den Chiefs immer noch nicht. Und trotzdem haben sie es eigentlich nicht erreicht, dann weiterzukommen. Und für mich ein ganz besonderer Moment, um dann weiterzugehen. Ich finde das fast ein Hommage an Derek Thomas, dass der Super Bowl 54 eben in Miami stattgefunden hat. Der nächste Super Bowl-Sieg der Chiefs ist eben wirklich 2020 in der Heimatstadt von Derek Thomas errungen worden. Das war auch vor dem Super Bowl eine große Nummer. Und zwei seiner Söhne wurden eingeladen, haben das Spiel auch live im Stadion erlebt. Also da ist eben auch irgendwie so eine Geschichte, so ein Kreis, der zu Ende kommt, oder?
Habe ich direkt wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das ist absolut eine schöne Geschichte. Und die Chiefs haben ja auch ihren MVP-Award nach Derek Thomas dann quasi posthum genannt, nachdem er den auch selber schon mal gewonnen hatte. Damals hieß er noch anders, aber seit, ich weiß gar nicht mehr seit wann, aber seit einer Weile heißt er Derek Thomas MVP Award, den die Chiefs jedes Jahr vergeben.
Genau, ich glaube, worüber man noch einmal reden muss, ist über die Familie. Ich weiß nicht, ist dir bewusst, wie viele Kinder Derek Thomas hat?
Ich habe es mal gelesen, aber ich weiß es nicht auswendig. Es
sind 7 Kinder, alle unehelich, von 5 verschiedenen Frauen. Einer der Söhne, und das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, Naylor, ist dessen Mutter ist aus Alabama, also während der College-Zeit hat er die Mutter von Naylor eine Affäre mit Derek Thomas. Wir waren sogar, glaube ich, also gefühlt für sie kurz zusammen. Und der hat, bis er 20 war, nicht erfahren, dass er ein Kind von Derek Thomas war. Also seine Mutter hatte einen anderen Mann gekriegt. Er wusste, dass er sozusagen zwar nicht der Sohn des Vaters war, aber er wusste nicht, wer sein Vater ist, hat dann erfahren, dass Derek Thomas sein Vater ist. Und es gibt auf Disney Plus aktuell, beziehungsweise in den USA bei ESPN, aber das ist ja größtenteils hier bei Disney Plus, ist auch weiterhin verfügbar, die Dokumentation Finding Derek Thomas. Und die nimmt eben diesen Sohn Naylor mit, der eben versucht rauszufinden, was sein Vater für ein Typ war und was da passiert ist. Spricht mit der Mutter von Derek Thomas, die noch am Leben ist, geht, lernt auch die anderen Söhne kennen und geht wirklich so die Geschichte nach, wo ist er aufgewachsen, wie war es auf dem College, wie war es dann bei den Chiefs, hat das da kennengelernt und versucht seinen Vater zu verstehen und zu verstehen, was der für ein Leben gelebt hat, was der gemacht hat. Wirklich also eine Gänsehaut-Dokumentation kann ich nur empfehlen, wenn ihr Lust habt, da tiefer reinzugehen, da erfahrt ihr wirklich mehr über das persönliche Leben von Derek Thomas. Ich habe sie mir nochmal angeguckt, ich kannte sie schon, ist wirklich auch Gänsehaut, also unfassbar, was man da so raushört. Ja, das ist Derek Thomas. Fehlt dir irgendwas, Marius? Hast du was gelernt?
Ich habe sehr viel gelernt. Tatsächlich wusste ich nie alles, aber also das mit den 7 Kindern werde ich definitiv nicht mehr vergessen. Ich hatte 5 im Kopf, aber ja, knapp daneben. 2 waren dann auch noch auf der Agenda. Auf jeden Fall.
5 Frauen waren es zumindest.
Es waren 5 Frauen, genau. Das war wahrscheinlich meine Eselsbrücke, die mir an der Stelle nicht geholfen hat. Ja, aber eine beeindruckende Persönlichkeit, mit Sicherheit kein langweiliges Leben geführt, im positiven wie im negativen Sinne.
Er hat auf jeden Fall Strafzettel und Frauen gesammelt, wenn man mal ehrlich ist. Also das ist wirklich sehr beeindruckend.
Und Sex hat er gesammelt. Ja, Steilvorlage.
Genau, wir haben dieses Format getestet und wir wollen einfach gerne ein bisschen tiefer eintauchen in die Welt der Chiefs. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, wirklich tiefer reinzugehen, ein bisschen zu hören, was dabei passiert. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback. Hier bei Spotify zum Beispiel. Schickt es uns per Instagram oder Twitter. Und gerne auch, und wir werden so ein bisschen die Geschichte von Derek Thomas nochmal in eigenen Worten, wahrscheinlich in Stichpunkten zusammenfassen für den Newsletter. Auch da könnt ihr gerne kommentieren. Und zwar nicht nur Feedback, sondern auch gerne, über welchen Spieler der Chiefs, über welche Legende wollt ihr gerne mehr erfahren? Wen sollen wir uns als nächste Mal zur Brust nehmen? Dann bist du dran, oder Marius?
Das nächste Mal ist meine Person an der Reihe und sucht sich dann einen Spieler oder einen Coach, das gibt es ja auch.
Oder ein Funktionär.
Heraus. Ein Funktionär. Die Chiefs-Historie bietet einige bekannte und schillernde Persönlichkeiten, die es lohnt, sich hier im Das Kingdom Podcast mal genauer anzuschauen.
Da gibt es wirklich unfassbare Geschichten. Selbstmorde auf dem Parkplatz, unglaubliche Aktionen, aber eben auch sehr viel Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Also ich glaube, man muss auch ganz klar festhalten, was mir auch mal aufgefallen ist mit dem Buch, was wir geschrieben haben, also auch da gibt es die Legenden kurz gefasst, ich glaube deutlich kürzer, als wir sie hier drin haben, ist nicht nur Patrick Mahomes, sondern auch die Chiefs und ihre Geschichte und wie viele Nigerianer bei den Chiefs gespielt haben, finde ich sensationell. Zum Beispiel das Nigerian Nightmare, auch das ist eine Geschichte, die sehr hörenswert ist, aber auch Temba Haley ist ja nigerianischer Herkunft, kam von da, finde ich sehr, sehr schön, dass man all solche Geschichten eben nehmen kann. Da werden wir auf jeden Fall noch tiefer reingehen.
Das machen wir. Und wie gesagt, lasst es uns wissen, wenn wir jemanden vergessen haben, den ihr unbedingt mal hören wollt, wenn ihr noch jemanden auf der Agenda habt, wo ihr sagt, da kenne ich eine spannende Geschichte, dann versuchen wir natürlich zu verifizieren und hier auch eben vorzustellen, die Legend. Und da freuen wir uns drauf. Das ist auf jeden Fall etwas, wo wir beide, zumindest geht es mir immer so, dann auch noch ein bisschen was dazulernen. Und man lernt ja nie aus bei den Chiefs.
Das auf jeden Fall. Die letzten Worte gehören auch hier dir.
Ja, auch an der Stelle nochmal vielen Dank für euren Support, auch in der Offseason, auch in so einer Woche, wo vielleicht nicht gerade so viel passiert. Macht das gerne weiter, schreibt uns gerne weiter, bewertet uns gerne auf allen einschlägigen Plattformen. Wir freuen uns über die vollen 5 Sterne. Abonniert den Newsletter und informiert euch dann ein bisschen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, dass ihr dann eben auch noch ein paar geschriebene Infos zu Derek Thomas bekommt. Und ansonsten, schöne Woche, macht das gut. Bis denn, Go Chiefs! Touchdown! Chiefs! Whoa!